www.alt-podcast.de.
Willkommen zu einer neuen Episode des Alti-Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das für Finanzinstitute immer wichtiger wird. Compliance. Viele Häuser bewerten ihre Programme als gut aufgestellt, doch aktuelle Daten zeigen deutliche Lücken in Meldewegen, Analysefähigkeit und vor allem im Vertrauen der Mitarbeitenden in interne Systeme. Mein heutiger Gast ist Oliver Riehl, Regional Vice President Sales bei Navex. Er erklärt, warum Unternehmenskultur und Führung eine zentrale Rolle spielen, wie neue Technologien wie künstliche Intelligenz die Compliance-Arbeit verändern und warum Vertrauen in diesem Bereich ein echter Wettbewerbsfaktor wird. Hallo Herr Riehl, willkommen im virtuellen Studio.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich.
Herr Riehl, viele deutsche Finanzinstitute bewerten ihre Compliance-Programme als fortgeschritten. Ihre Daten hingegen zeigen jedoch eine deutliche Lücke, etwa bei Meldewegen, Nachverfolgung oder Analysefähigkeit. Wie erklären Sie diese Diskrepanz zwischen Fremdbild und Eigenbild?
Ja, eine gute Frage. Ich erlebe diese Diskrepanz tatsächlich relativ häufig. Viele Häuser bewerten ihre Programme als fortgeschritten, weil einzelne Bausteine beispielsweise gut funktionieren. Also Policies, Trainings, bestimmte Kontrollen. Und das sieht tatsächlich auf dem Papier auch recht solide aus. Aber wenn man dann so ein bisschen ins Detail schaut, dann merkt man doch, dass es da unter Umständen deutliche Lücken gibt. Also wenn wir uns jetzt mal auf die Finanzbranche konkret fokussieren, dann sehen wir jetzt zum Beispiel in unserem Benchmarking-Report, dass knapp 64% aller Unternehmen sich selbst in den höchsten beiden Reifestufen Managing oder Optimizing dann verorten. Also eigentlich relativ ausgereift, aber gleichzeitig gibt es dann doch einige operative Schwachstellen, die sich dann im Alltag zeigen. Also ein paar Beispiele sind, dass rund ein Drittel der Finanzinstitute jetzt zum Beispiel von Datenschutz und Cybervorfällen in den letzten 3 Jahren spricht. Das ist in der Tat auch der häufigste Compliance-Vorfall. Oder in Deutschland nur etwa ein Viertel der Unternehmen, die Hinweisgebersysteme für sehr effektiv einschätzt und auch ein großer Teil der Meldungen beispielsweise anonym erfolgt. Und wir sehen relativ große Unterschiede bei der Bearbeitung. Also ganz eigentlich interessante Zahl, wenn wir jetzt mal gucken, den Median in Nordamerika, da liegt die Bearbeitung von so einem Fall bei ungefähr 19 Tagen, während in Europa der Schnitt bei rund 69 Tagen liegt. Wenn man jetzt weiß, dass also da nach 60 Tagen das Risiko, dass so ein Fall nach außen getragen wird, signifikant steigt, ist das schon relativ beachtlich. Aber zur Frage jetzt, für mich erklärt das eigentlich die Diskrepanz ganz gut, weil viele Compliance-Programme strukturell gut aussehen, aber bei Meldungen, Vorfällen und Krisen zeigt sich dann, wie gut sie tatsächlich sind. Und da stoßen die Programme eigentlich relativ oft an ihre Grenzen. Fehlende Daten, unverbundene Systeme, zu viele Silos, lange Durchlaufzeiten, die es generell braucht. Ich habe eben die 69 Tage erwähnt. Und daher würde ich so formulieren, viele Programme sind formal gut aufgebaut, operativ aber wenig belastbar. Und da entsteht so ein bisschen dieses Problem zwischen Selbstbild und Realität.
Ja, das legt natürlich den Verdacht nahe, mal nach der Unternehmenskultur zu fragen. Wie stark beeinflusst diese denn insbesondere im Finanzsektor die Wirksamkeit von Compliance, insbesondere bei Themen wie Speak-up-Culture oder Verantwortung der Führung?
Also ich würde sagen, vielleicht mal vorweggestellt, im Finanzsektor entscheidet eigentlich oft die Kultur mehr über die Wirksamkeit von Compliance als jetzt das eigentliche Regelwerk. Die besten Richtlinien helfen relativ wenig, wenn jetzt die Führung und die Mitarbeitenden nicht dahinter stehen. Wenn man jetzt auf die Daten mal schaut, da sehen wir relativ klare Zahlen und Signale aus der Finanzbranche. Zum Beispiel nur 26% der Institute berichten, dass Senior Executives die Arbeit der Compliance-Teams aktiv behindert haben sogar. Oder 14% sagen, dass Führungskräfte sogar unethisches Verhalten unterstützt haben, um Ziele zu erreichen. Und Knapp ein Fünftel der befragten Organisationen geht sogar davon aus, dass Mitarbeitende eher extern als intern melden würden. Das sind natürlich Alarmfaktoren, das sind auch keine technischen Probleme, das sind jetzt klare, ich sage jetzt mal, Kulturindikatoren. Wenn ich jetzt mit Häusern spreche, merke ich relativ schnell, so eine Speak-up-Kultur ist häufig ein blinder Fleck. Selbst wenn die Strukturen da sind, Meldekanäle, Policies beispielsweise, also sprich die Richtlinien, aber auch die Trainings zum Beispiel, ist mitunter aber trotzdem das Vertrauen nicht da. Und ohne Vertrauen melden die Mitarbeitenden nicht so früh oder auch teilweise auch gar nicht. Und dann wird, wenn man eigentlich von einem kleinen Hinweis ursprünglich ausgegangen ist, da sehr schnell ein relativ großer Fall raus. Und jetzt die Besonderheit bei Finanzinstituten ist eigentlich, dass die relativ stark KPI, also Key Performance Indikatoren, getrieben sind, sehr leistungsorientiert, hohe Erwartungshaltung, viel Wettbewerb. Und dann steht man natürlich auch als Mitarbeiter sehr stark unter Druck. Und wenn unter Druck entscheidet dann nicht mehr der so schön ausformulierte Code of Conduct, sondern eigentlich eher die gelebte Kultur. Also das rückt dann tatsächlich an die erste Stelle. Darf ich etwas ansprechen? Wird das gegen mich verwendet? Wird das sauber überprüft? Und von daher würde ich sagen, ist so eine Gleichung im Finanzsektor relativ simpel. Je stärker die Kultur, desto früher werden die Risiken sichtbar. Und je schwächer die Kultur, desto größer ist dann eben auch der Blindflug.
Mhm. Das heißt also, Kultur ist auch ein bisschen in den Häusern so das notwendige Übel der Compliance. Die Frage ist natürlich jetzt, warum hält sich dieses Bild so hartnäckig und wie kann man es denn verändern?
Ja, notwendiges Übel ist eigentlich ein schöner Begriff und zugleich auch eine sehr menschliche Reaktion. Compliance kostet Zeit, damit auch Geld, ist aber selten wirklich sichtbar erfolgreich und niemand wird jetzt dafür belohnt, dass irgendein Vorfall beispielsweise nicht passiert ist. Ja, von daher zeigen die Daten eigentlich diese Ambivalenz relativ deutlich. In der Finanzbranche sehen über 90% der Institute Compliance jetzt grundsätzlich als strategischen Vorteil. Gleichzeitig geben aber 44% an, dass Compliance auch als notwendiges Übel, also genau die Formulierung, die Sie jetzt gerade verwendet haben, empfinden. Und das bremst das Geschäft. Warum ist das so? Weil der Nutzen halt relativ oft abstrakt ist, die Arbeit aber sehr konkret und sehr wichtig auch. Also Trainings, Policies, Kontrollen, Dokumentationspflichten, übrigens ein Bereich, der oft zu kurz kommt. Da fühlt man sich im Alltag schnell so einem riesen Bürokratiemonster gegenüber. Aber die Frage ist ja, wie geht man das aktiv an? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Kontext ist, dass man an Bedeutung gewinnen muss, statt so sehr diesen Fokus auf die Bürokratie zu legen. Also die Mitarbeitenden müssen verstehen, warum sie etwas tun, dass Compliance jetzt die Kunden natürlich auch schützt, die eigenen Reputationsrisiken minimiert, dadurch aber auch individuelle Karrieren beispielsweise schützt und am Ende dann eben auch die Handlungsfähigkeit von den Unternehmen. Also sobald das Warum klar ist, kippt so ein bisschen die Wahrnehmung von lästig zu sinnvoll. Und das zweite Wichtige ist, dieses sichtbar machen. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie geben eine Meldung ab und gefühlt passiert danach einfach nichts. Also wenn etwas passiert, dann muss man reagieren und das ist auch die Erwartungshaltung der Belegschaft und dann sollte man das auch kommunizieren. Und wenn man das nicht macht, dann bleibt eben das Gefühl zurück, ich mache hier Trainings, klicke durch E-Learnings, mache Meldungen, aber es ändert sich ja eigentlich auch nichts. Und vielleicht das Dritte wäre dann auch der altbekannte Spruch, also es muss von der Führung auch gelebt werden. Es macht einen enormen Unterschied, wenn jetzt Führungskräfte Compliance nicht nur einfordern, sondern eben auch in die eigenen Entscheidungen mit einfließen lassen und das Ganze aber auch sichtbar machen. Ja, wir haben uns aus einem bestimmten Grund für oder gegen etwas entschieden und dann wird Compliance eben jetzt nicht so ein reines Formalthema, sondern wirklich zu einer Art, wie drückt man es aus, zu so einer Art Orientierungsrahmen. Und Also ich denke, um nochmal zum notwendigen Übel zurückzukommen, dass Compliance vom notwendigen Übel zum Erfolgsfaktor wird, sobald es relativ konkrete Vorteile dann eben auch schaffen kann. Und das sind schnellere Entscheidungen, bessere Entscheidungen, klarere Rahmen, an derer Entscheidungen dann auch getroffen werden und dadurch dann auch stabilere Beziehungen zu den Kunden und ultimativ, ich habe eben über das Berichtswesen gesprochen, dann auch zur Aufsicht.
Ja, jetzt haben wir von außen auf die Compliance drauf geguckt. Drehen wir doch die Blickrichtung einfach mal und schauen von der Compliance nach in die Firma rein. Wo liegen denn die aktuell größten operativen Herausforderungen in Compliance-Abteilungen? Sind es eher Ressourcen, Prozesse, Technologien? Was ist intern los?
Ich würde sagen, die größten Herausforderungen liegen in einer guten Mischung aus diesen drei Bereichen, aber je nach Institut in relativ unterschiedlichen Ausprägungen, vielleicht so formuliert. Also wenn ich jetzt auf unsere Gespräche mit Finanzinstituten da auf die Daten schaue, dann würde ich sagen, es gibt einen relativ klaren Trend. Die regulatorischen Anforderungen wachsen schneller, als eigentlich die Strukturen und die Teams hinterherkommen. Und das erzeugt natürlich auch jede Menge zusätzlichen Druck. Aber so ein paar Punkte stechen da, glaube ich, schon heraus. Also erstens kann man sagen, wenn man jetzt über die Ressourcen mal spricht und die Priorisierung, dass heute natürlich so ein Compliance-Team wesentlich mehr Themen abdecken muss, als das früher mal war. Also da gibt es dann die Cyber-Risiken, dann gibt es die ESG-Berichte, dann gibt es Lieferkettenpflichten, dann gibt es die KI-Governance, Whistleblowing, Third-Party-Risiken und. Also da sagen viele Häuser relativ offen, wir haben eigentlich nicht zu wenig Themen, wir haben zu wenig Hände, also das klassische Ressourcenthema, was Sie angesprochen haben. Und da würde ich sagen, dass aktuell laut unseren Daten fast die Hälfte der Unternehmen sagt, dass sie sich da einfach überfordert fühlen. Und wenn wir jetzt auf die Prozesse marschieren, da haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also auf dem Papier sind viele Programme ganz gut aufgestellt, Richtlinien, Schulungen, Meldekanäle. Aber operativ, wenn man mal genau hinschaut, läuft dann eben doch noch relativ viel über E-Mail, über Excel, über individuelle Abstimmung und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, spätestens wenn mehrere Vorfälle gleichzeitig laufen oder eine neue Regulierung umgesetzt werden muss, da zeigt sich, ob die Prozesse wirklich durchgängig und digital sind oder ob sie dann jetzt, ich sag mal, in einer Stresstest-Situation dann auch ins Stocken kommen. Und wenn man die Technologien jetzt betrachtet als dritte Komponente, da fehlen einfach schlichtweg vielen Instituten integrierte Systeme, die Daten jetzt sinnvoll zusammenführen. Also ob das jetzt die Meldungen sind, die Risiken, die Kontrollen, die Analysen, den Trainingsstatus. Und da sagt tatsächlich fast ein Drittel der Unternehmen, dass ihnen die notwendige Sichtbarkeit über diese Risiken schlichtweg fehlt. Und wenn wir von den regulatorischen Änderungen sprechen, da sagen knapp 40%, dass sie Sorge haben, da jetzt auch irgendwelche Änderungen zu verpassen. Also vielleicht gibt es aber auch das Gegenstück. Wir reden jetzt wieder von KI und Tools und so weiter. Wo wir oft sehen, dass die in einer nicht geregelten Anwendung dann wirklich zur Anwendung kommen. Da spricht man dann von dieser sogenannten Shadow IT und Shadow AI. Und das passiert ja nicht, weil die Leute jetzt sagen, ich will jetzt irgendeine Regel brechen oder so. Das passiert, weil sie wirklich arbeiten wollen und damit auch effektiv arbeiten können. Und das Versäumnis liegt dann wahrscheinlich eher wieder bei den Unternehmen, weil sie den geregelten Umgang mit diesen Tools einfach nicht ermöglicht haben.
Ja. Ja. Und oftmals liegt das ja auch daran, dass die Führungskräfte vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden haben, was das eigentlich bedeutet für die Company. Ja. Deswegen gleich meine Anschlussfrage. Neue Technologien, etwa künstliche Intelligenz. Mhm. Sie haben es schon angesprochen. Künstliche Intelligenz kann Analyse, Reporting ganz signifikant verändern. Aber wie können Finanzinstitute KI vernünftig nutzen, um Risiken besser zu erkennen, Compliance zu stärken?
Ja. Das passt wunderbar eigentlich zu dem, wie wir die letzte Frage beschlossen haben, dass ich schon denke, dass KI in Compliance, im Finanzsektor jetzt enorm hilfreich sein kann, aber nur, wenn sie jetzt in dieses klare Governance-Modell eingebettet ist und wenn man die sogenannte Shadow AI dann eigentlich eher verhindert, also den ungeregelten Nutzen von KI. Also die Technologie an sich ist jetzt nicht das Problem, sondern eher die Art, wie sie eingesetzt wird. Und natürlich ungeregelte Technologie bringt natürlich auch enorme Risiken mit sich. Also Informationen, die nach außen gelangen, wo sie nichts zu suchen haben. Wenn ich jetzt mit Finanzinstituten spreche, da würde ich jetzt sagen, da sehe ich insbesondere drei sinnvolle Felder. Also erstmal, dass man die KI einsetzen kann für ein automatisiertes Screening und Monitoring, also beispielsweise bei Third-Party-Risiken, Geldwäsche, bei Marktmissbrauch, weil genau da reden wir jetzt von riesigen Datenmengen und auch recht komplexen Mustern. Und ich glaube, da kann KI tatsächlich helfen, Auffälligkeiten zu erkennen, Fälle zu priorisieren, und damit dann eben aber auch die eigentlichen Expertinnen, das ist die menschliche Komponente, dann wieder in eine Situation zu versetzen, wo die wirklich aktiv dann in den Prozess dann eingreifen können, beziehungsweise ihn zu Ende führen können und die richtigen Entscheidungen dann auch stellen können. Zweitens ist jetzt die Analyse von Meldungen und Fallmustern. Ich habe gerade gestern mit einem großen Advisor in Deutschland gesprochen, der hat gesagt, na, sie hatten Fälle, da haben Kunden nicht sich über zu wenig Meldungen beklagt, sondern über zu viele und sie wurden der Sache nicht mehr Herr. Also da kann es natürlich auch helfen, dass die KI dann eine gewisse Priorisierung vornimmt, dass sie gewisse Dinge nach oben setzt, die sonst vielleicht zu weit unten zu lange unbearbeitet blieben. Also da kann die KI Trends sichtbar machen, wo häufen sich Vorfälle, welche Bereiche melden relativ wenig, obwohl das Risiko hoch ist, welche Arten von Missständen tauchen immer wieder auf. Und das ist natürlich super wertvoll, um Compliance jetzt, ich sage jetzt mal, reaktiv oder von reaktiv auf eher vorausschauend dann umzustellen. Und drittens, die Regulatory Intelligence, also da haben wir jetzt gerade vorhin schon drüber gesprochen, die Zahl der regulatorischen Änderungen ist natürlich enorm und da hilft eine KI auch besonders gut, eine gewisse Relevanz relativ frühzeitig festzustellen und die Unternehmen oder die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen darauf hinzuweisen, dass das unter Umständen sehr relevant ist, dass aber bestimmt auch vielleicht einige Regularien dann auch zusammengefasst bearbeitet werden können. Also ich glaube, damit KI jetzt nicht auf einmal das Gegenteil bewirkt und neue Risiken schafft, muss man primär darauf achten, dass wir von einer größtmöglichen Transparenz sprechen, dass wir von einer Verantwortung sprechen, also die Entscheidung bleibt im Endeffekt beim Menschen und nicht bei der KI, dass die Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist und dass man aber auch immer wieder Kontrollpunkte einbaut, wo der Mensch dann eben auch gezielt, ich sag mal, sich selbst oder beziehungsweise die KI und damit auch sich selbst immer wieder hinterfragt.
Genau, und damit wären wir eigentlich wieder bei Führung und Culture, ja, dass die es unterstützen.
Richtig.
Genau. Eine Sache in Ihren Daten in der Studie, die fand ich ganz erstaunlich. Jetzt mal ganz weg von operational, Vertrauen in die internen Meldesysteme bleibt ein Schwachpunkt, kann man wohl richtig gut sehen. Woran liegt das? Und wie lässt sich dieses Vertrauen denn eigentlich wieder aufbauen?
Ja, also das ist tatsächlich einer der kritischsten Punkte, die wir in Deutschland sehen und aus schon aufgeführten Gründen eigentlich im Finanzsektor ganz besonders. Und da auch wieder der Blick auf die Daten, wenn nur 27% der deutschen Unternehmen ihre Hinweisgebersysteme als sehr effektiv einstufen, gleichzeitig 59% der Meldungen anonym erfolgen, dann, was im internationalen Vergleich recht hoch ist, dann spricht das schon eine recht klare Sprache. Und nur um das ganz deutlich zu sagen, also ich bin ein großer Freund davon, dass natürlich auch anonym gemeldet werden kann. Also 59% sehe ich jetzt nicht als negativ an. Das ist wichtig und auch Teil Teil der Kultur. Trotzdem kann man da natürlich ein bisschen was rein interpretieren, gerade wenn es um Vertrauen geht. Ja, wir haben auch darüber gesprochen von Europa 69 Tage Bearbeitungszeit, während der Mediane Nordamerika bei 19 Tagen liegt. Das sind schon eklatante Unterschiede, wo Vertrauen unter Umständen auch ein bisschen strapaziert wird. Also wenn Anonymität ist wichtig und richtig, würde ich sagen, aber wenn die Mehrheit der Hinweise anonym kommt, dann würde ich zumindest sagen, es ist ein kleines Warnsignal, dass vielleicht die Mitarbeiter den Systemen jetzt nicht vollends vertrauen. Und das könnte mehrere Ursachen haben. Also das eine wäre zum Beispiel Angst vor Konsequenzen. Gerade jetzt in so einem recht leistungsstarken und zielgetriebenen Umfeld wie dem Finanzsektor haben natürlich viele Mitarbeiter Sorge, dass ihnen jetzt eine Meldung persönlich schaden könnte. Also sei es die Karriere oder sei es die Teamdynamik oder was auch immer. Da muss man als Unternehmen relativ klar diese Kultur eben aufbauen, die unterstützt, dass eben genau das nicht passiert. Und zweitens ist eigentlich der Zweifel, ob wirklich was passiert. Sind wir auch wieder an dem Punkt, ja, wenn es langsam bearbeitet wird oder gar nicht bearbeitet wird oder nicht transparent zurückgespiegelt wird, dass es überhaupt bearbeitet wurde, dann kommt halt schnell so der Eindruck, das bringt doch nichts. Und dann verliert man eben auch Vertrauen und verliert dann eben auch das Stück dieser Kultur. Und ich meine, die Transparenz generell kann ja positiv und negativ sein. Also positive Beispiele, und es ist ja immer eine Sache, wie man Compliance dann auch betrachtet, jetzt von der Geschäftsleitung aus gesehen, positive Beispiele, in denen jetzt durch eine Meldung irgendwas verbessert wurde. Das bleibt aktuell immer noch häufig unsichtbar, wobei das, glaube ich, schon so einprägsame Dinge sind, an denen die Leute sich auch hochziehen und wo man eben auch diese Kultur dann eben aufbaut. Also ich glaube, zusammenfassend zügig und fair bearbeiten, Rückmeldung geben, wo das möglich ist. Wenn man merkt, dass Mitarbeiter unter Umständen in eine Situation kommen, dass sie, ich sage jetzt mal, anders behandelt werden, weil sie gemeldet haben, muss man relativ klare Kante zeigen und auch wirklich sehr früh und entschieden und auch transparent entgegenwirken. Und natürlich auch immer wieder die Führungskräfte, die jetzt aktiv auch immer wieder die Speak-up-Kultur sich einfordern, dazu ermutigen und sie natürlich dann eben auch selbst vorleben.
Ja, das gute Beispiel geht voran. Ja. Nicht? Ja, jetzt kommen wir selten darum hin, in einem Compliance-Podcast auch über Finanzmärkte und Aufsicht zu sprechen, also Regulatorik. Es gibt ganz viel, MiFID, ESG, AI Act. Wie verändert denn die Regulierungsdichte die Arbeit von Compliance-Teams? Ich meine, Sie haben es schon angesprochen, es gibt mehr zu tun, aber vielleicht ein bisschen mehr Detail.
Ja, also ich glaube, dass das Ganze schon alles fundamental ändert. Und zwar ein bisschen weg von dem, was wir früher gesehen haben, von der reinen Kontrolle hin jetzt zur Mitgestaltung. Und das ist ja auch immer wieder dieser positive Aspekt, der, glaube ich, auch immer mehr in den Compliance-Abteilungen ankommt, dass man die Dinge mitgestalten kann. Und die Gründe liegen eigentlich oft auf der Hand, warum man das auch tun sollte. Aber wenn man jetzt mal guckt, gerade wieder auf die Finanzinstitute, die müssen ja momentan eigentlich mehrere Wellen gleichzeitig abfedern. Also MiFID II mit den Transparenz- und Dokumentationspflichten, Produktgovernance und Anforderungen an den Anlegerschutz. Dann haben wir die ESG-Regulierung wie CSRD, also die Nachhaltigkeitsberichterstattung, oder CSDDD, wo es dann eben auch um die Beurteilung der Lieferkette geht, was ja auch vom Horizont, was eine Compliance-Abteilung heute leisten muss, auch nochmal deutlich über den eigenen Horizont, das eigene Unternehmen hinausgeht. Oder jetzt auch der AI Act, der jetzt für KI-gestützte Risikomodelle und Entscheidungsprozesse richtigerweise sehr, sehr relevante Anforderungen bringen wird. Ich sag mal, bei der Datenschutzgrundverordnung war damals auch sehr, sehr viel geschimpft. Heute hat sich das, glaube ich, als wirklich ein Qualitätsmerkmal herausgearbeitet. Beim AI Act sehe ich das relativ ähnlich. Also ich bin froh, dass es ihn gibt und das ständig hinterfragt wird. Aber das jetzt vielleicht nur nebenbei. Also ich denke, dass ein relativ signifikanter Anteil der Unternehmen von dieser Dynamik sich einfach überfordert fühlt. Und auch gerade, wenn es jetzt um doch mitunter recht komplexe EU-Regelwerke geht. Und von daher kann man eigentlich, wenn man jetzt von den Trends spricht und den Veränderungen, nur sagen, ich glaube, bei den Compliance-Teams ist es erforderlich, dass es mehr bereichsübergreifende Zusammenarbeit gibt. Da gibt es ja die IT-Themen, Risikomanagement, Datenschutz, Cyber haben wir gesprochen, ESG oder generell die Fachbereiche, die einfach viel enger verzahnt sein müssen, statt früher aus dem Gefühl heraus einfach nur Compliance schaut ja nochmal drauf und kontrolliert das alles ja nochmal. Jetzt geht das irgendwie alles Hand in Hand. Dann muss natürlich auch die Geschwindigkeit operativ, ich sag mal, wiedergespiegelt sein. Also früher hat man vielleicht gesagt, naja gut, da gab es so einen 5-Jahres-Takt und dann haben sich die Dinge verändert. Heute ist das eigentlich eher im Jahresrhythmus. Und wenn man jetzt mit klassischen, langlaufenden Projekten arbeitet, ist man eigentlich permanent hinterher. Gerade, ich sage jetzt mal, in der Finanzbranche. Und deswegen braucht es einfach ein relativ permanentes Monitoring, kurze Entscheidungswege, man muss die Anforderungen neu definieren und dann eben auch die geeigneten Prozesse dann recht schnell implementieren. Und wir als Technologieanbieter, der Hinweis sei erlaubt, natürlich hilft der Technologieeinsatz natürlich auch enorm. Also ein manuelles Monitoring reicht oftmals schlichtweg nicht mehr. Man muss die Dinge auswerten, man muss sie dokumentieren, Risiken und Maßnahmen dann entsprechend ableiten. Und da wird irgendwann die Last einfach dann auch für die Teams zu groß. Also vielleicht dann nochmal zurück zu dem Satz, den ich eben schon gesagt habe. In der Finanzbranche habe ich das relativ häufig gehört. Früher hat Compliance am Ende nochmal drauf geschaut. Heute muss Compliance eigentlich von Anfang an am Tisch sitzen. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Okay. Ja, werfen wir Blick in die Zukunft. Wohin entwickelt sich Compliance in den nächsten Jahren? Natürlich besonders im Finanzsektor.
Also ich würde jetzt mal sagen, die Zukunft von Compliance ist gleichzeitig datengetrieben und menschlicher. Das klingt jetzt erstmal wie so ein Widerspruch, ist es aber nicht, es ist eigentlich eher eine Notwendigkeit. Also datengetriebener, weil die Komplexität eigentlich gar nicht mehr zu beherrschen ist ansonsten. Also wir haben über die Datenvolumen gesprochen, wir haben über die Regulierungsdichte gesprochen, über Cyberrisiken, Third-Party-Risiken und so weiter. Also ohne Systeme, die Informationen bündeln, strukturieren und auch vorauswerten, nenne ich es jetzt mal, sind, glaube ich, in ein paar Jahren die Compliance-Teams einfach schlichtweg überfordert. Und gleichzeitig wird Compliance aber noch menschlicher, weil die größten Risiken sind jetzt eigentlich nicht die Paragraphen, sondern das Verhalten der einzelnen Akteure. Also die Führung, die Compliance unter Umständen ausbremst, Mitarbeitende, die eher extern melden würden, Teams, die formal gut aufgestellt sind, denen aber das Vertrauen fällt, also all das, worüber wir gesprochen haben. Und deswegen würde ich sagen, ist erstrebenswert und auch das, wo sich Compliance hinentwickeln wird, eine größere Echtzeittransparenz. Risiken werden früher sichtbar sein, sei es durch Monitoring oder interne Meldungen oder auch externe Signale. Eine stärkere Integration in das Geschäft, also weniger jetzt Compliance als Nebenschauplatz, sondern als Teil der Unternehmensführung, gerade jetzt, wenn es um neue Produkte, neue Märkte, neue Technologien oder sowas geht. Im Übrigen sehen wir auch verstärkt, dass Compliance jetzt direkt an das Management Board angehängt ist und nicht mehr irgendwo, ich sage jetzt mal, an Marketing berichtet oder sonst wo. Also sprich auch dort eine stärkere Bedeutung. Und ich glaube, es gibt mehr Fokus auf die Psychologie und Führung. Also das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, die sogenannte Speak-up-Kultur, die psychologische Sicherheit, diesen fairen Umgang mit Fehlern. Das sind alles Themen, die in den nächsten Jahren, glaube ich, noch viel stärker auf die Agenda rücken werden, insbesondere jetzt im Finanzsektor.
Wunderbar, ein tolles Schlusswort. Vielen Dank an Oliver Riel für diese Einschätzung. Das Gespräch zeigt mir zumindest sehr deutlich, wie wichtig eine starke Compliance-Kultur für Finanzinstitute ist und welche Rolle moderne Technologien dabei spielen können. Entscheidend bleibt jedoch der menschliche Faktor. Vertrauen, Transparenz und Feedback sind elementar. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie den IT-Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Weitere Interviews, Analysen und Hintergründe finden Sie wie immer auf IT.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.
IT.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. IT.de.